Domradio weltweit.
Papst Franziskus, der hat das Thema wieder in den Mittelpunkt gerückt, als er am vorvergangenen Wochenende die Tötung an den Armeniern im Jahr 1915 als den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts benannte. An diesem Freitag gedenken wir zum 100. Mal dem Beginn des Völkermordes an den Armeniern im Jahr 1915. Und wir fragen heute nach, was waren eigentlich die historischen Hintergründe dieser Ereignisse und warum verweigern sich die Türkei und vor allen Dingen auch die Bundesregierung bis heute beharrlich der Bezeichnung Völkermord. Das sind unsere Themen heute hier. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit, und wir sprechen hier heute über ein dramatisches, ein tragisches Ereignis in der Geschichte, das das Volk der Armenier bis heute prägt. Das ist der Völkermord im Jahr 1915. Das Land, das war damals schon klein und viele Armenier lebten in der Türkei. Da gehörten sie auch durchaus zur Elite, aber sie mussten auch immer wieder massive Verfolgung erleiden. Dann, nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges und vor allen Dingen auch im Schatten des Ersten Weltkrieges, spitzte sich die Lage dort zu, bis dann am 24. April 1915 der Völkermord begann. Die Vertreibung und die Vernichtung der Armenier in der Türkei. Rund 1,5 Millionen Menschen wurden damals getötet. Die Türkei, die bestreitet dieses Ausmaß bis heute, aber in Jerewan, in der Hauptstadt Armeniens, da erinnert heute eine Gedenkstätte an den Völkermord. Und es gibt genügend erschreckende Belege dafür, dass er stattgefunden hat und wie er stattgefunden hat. Stefan Quielitz war für uns da.
Es ist das Fotomotiv, das Bild Armeniens schlechthin. Hinter dem Klosterchor Virab, Wiege des Christentums in Armenien, das auf einem kleinen Hügel im Tal des Arax liegt, erhebt sich mächtig der schneebedeckte Ararat, der heilige Berg der Armenier. Hinüber kann jedoch niemand, der Ararat gehört zur Türkei, die Grenzzäune im Tal sind verschlossen. In diesem Bild, das Kloster gedrungen vor der Kulisse des unerreichbaren Berges, auf dem einst Noah gelandet sein soll, liegen all die tiefen, traurigen Emotionen, die im armenischen Volk ständig präsent sind. Über Jahrhunderte litten sie unter der Drangsal der mächtigen Nachbarn Osmanen, Perser, Russen, vom fernen christlichen Abendland meist im Stich gelassen, und sie erlitten den Völkermord. Tizerna Kabert, die Schwalbenfestung, ein Hügel im Osten Jerewans, Gedenkstätte des Völkermordes an den Armeniern. Jahr für Jahr versammeln sich hier am 24. April tausende Armenier. Ein Obelisk ragt stolz in den Himmel, darunter neigen sich im Kreis gesetzte große Basaltlavablöcke, schützend über ein ewiges Feuer. Ein Lied ertönt aus dem Feuer, Yelaman, ein Nationallied der Armenier, die Sehnsucht nach dem Geliebten wird zum Klagelied über den Völkermord. Unterhalb der Gedenkstätte das Museum des Völkermordes. In der Mitte 34 großformatige Gemälde des Malers Jansem, der die Todesqualen versucht darzustellen.
Jansem war kein Augenzeuge des Völkermordes. Seine Mutter hat den Völkermord überlebt und dem Sohn erzählt.
Mehrmals in der Geschichte fallen die Osmanen blutig über die Armenier her. Ende des 19. Jahrhunderts verschärft sich die Bedrohung. Ein Vertrag von 1878 besiegelt die Teilung Armeniens zwischen Türken und Russen. Der armenische Westen gehört endgültig zur Türkei. Die Armenier dort werden unterdrückt. Sultan Abdulhamid II. Ist als roter Sultan bekannt, als blutiger Sultan gefürchtet.
Sein Ziel war, die inneren Probleme des Reiches zu lösen. Gemeint war das armenische Volk. Gäbe es keine Armenier mehr, gäbe es auch keine armenische Frage mehr. Den Armenier soll es nur noch im Museum geben. Es kam zu Massakern. 300.000 Armenier kamen dabei um.
Die Führerin im Museum des Völkermordes erzählt eindringlich von der noch einmal aufkeimenden Hoffnung auf eine friedliche Lösung, als die sogenannten Jungtürken 1908 an die Macht kommen und sogar eine Demokratie im Vielvölkerstaat errichten wollen. Doch bald wird daraus eine Diktatur. Die Angst vor dem Untergang des Reiches, die Balkankriege gegen die christlichen Nachbarländer Griechenland und Bulgarien, der aufkommende Nationalismus, all das schürt immer mehr Misstrauen gegenüber den christlichen Minderheiten. Und nach Beginn des Ersten Weltkrieges wird ihnen Hochverrat vorgeworfen. Die Armenier in der Türkei bilden vor allem die intellektuelle Elite. Sie wird zuerst verhaftet, deportiert, hingerichtet. Es ist die Nacht vom 24. auf den 25. April 1915. Der Völkermord beginnt. Fotos entlang der Wände im Völkermordmuseum dokumentieren die Grauen. Auf der von den Deutschen gebauten Strecke Berlin-Bagdad werden die Armenier in einem Güterzug abtransportiert. 800 Menschen eingepfercht in 10 Waggons. Auf anderen Fotos posieren Türken mit den Köpfen enthaupteter Geistlicher. Ein Junge zeigt seine Hände, die genagelt wurden. Der deutsche Sanitätsoffizier Armin T. Wegner dokumentiert mit seiner Kamera heimlich die Gräueltaten. 2 Filme voll mit Fotos kann er außer Landes bringen. Heute sind diese Fotos im Völkermordmuseum zu sehen. Der Völkermord passiert im Schatten des Ersten Weltkrieges. Die Verbündeten der Türken greifen nicht ein, wissen aber von den Gräueln. Der deutsche Botschafter Hans von Wangenheim berichtet an den Reichskanzler, dass die Türken den Weltkrieg benutzen.
Um mit ihren inneren Feinden, den einheimischen Christen, gründlich aufzuräumen, ohne dabei durch die diplomatische Intervention des Auslandes gestört zu werden. Das sei auch im Interesse der mit der Türkei verbündeten Deutschen, da die Türkei auf diese Weise gestärkt würde.
Ende Mai intervenieren die Großmächte aber ohne Erfolg. Zumindest gilt das entsprechende Dokument heute als erster Beleg für den Völkermord. Papst Benedikt XV. Bittet im September die türkische Regierung, das Gemetzel an den Armeniern nicht zuzulassen, nur die vor Gericht zu stellen, die sich tatsächlich schuldig gemacht haben. Dann am 29. August 1915 erklärt der türkische Innenminister Talat Bey, die armenische Frage existiere nicht mehr. Nach heutigen Schätzungen wurden bis zu 1,5 Millionen Menschen an ihren Heimatorten ermordet oder auf lange Todesmärsche geschickt. Auf der großen steinernen Wandkarte im Völkermordmuseum ist nur ein einziger Ort in den ehemaligen türkischen Wohngebieten der Armenier eingezeichnet, wo Armenier die Verfolgung überlebten. Am Berg Musadak an der Mittelmeerküste hatten sich 5000 Armenier 40 Tage lang verschanzt, wurden schließlich von französischen Schiffen gerettet. Im Arakstal am Kloster Korvirab steht die junge Armenierin Sovinash, schaut hinüber zum heiligen Berg Ararat. Hinter dem Berg liegt unerreichbar Westarmenien, das heutige Ostanatolien. Armenier leben dort nicht mehr, auch unzählige Kulturgüter gingen verloren. Und dennoch ist das Land jenseits des Ararat fast 100 Jahre nach dem Völkermord auch für die junge Armenierin noch Heimat.
Ich kann ehrlich gesagt daran nicht glauben, dass hier Schluss ist, dass hier geht meine Heimat zu Ende, weil es auch wirklich nicht so ist. Ja, wir fühlen uns immer noch verbunden mit Westarmenien und mit unserer historischen Heimat. Ja, also ein Schmerz hat man immer noch im Herzen.
Stefan Quielitz erinnerte an die Ereignisse des Massakers an den Armeniern im Ersten Weltkrieg und stellte die Gedenkstätte in Jerewan vor. Und um eine historische Einschätzung geht es gleich hier, denn die vatikanischen Geheimarchive haben auch neue Erkenntnisse zutage gefördert. Und welche das sind, das hören Sie gleich hier bei uns. 100 Jahre nach den Ereignissen von 1915, da gibt es immer noch 2 Versionen davon, was damals geschah. Eigentlich sind sich die meisten Historiker ja darin einig, dass die Massaker an den Armeniern und anderen Christen im Osmanischen Reich vor 100 Jahren, die erzwungenen Todesmärsche in die syrische Wüste, dass das damals ein Völkermord war. Die Türkei, die bestreitet das aber bis heute vehement. Sie schiebt die Toten auf den Ersten Weltkrieg und nennt die Todesmärsche lapidar Umsiedlungen. Michael Hesemann, der ist Historiker, er hat gerade ein Buch über den Völkermord an den Armeniern veröffentlicht und dafür hat er auch Zugang zum Vatikanischen Geheimarchiv erhalten. Das ist nur eine Besonderheit, weil so einfach kommt man da gar nicht rein. Herr Hesemann, welche neuen Erkenntnisse haben Sie denn da gewonnen?
Nun vor allen Dingen, dass es eben kein, wie die Türken behauptet, keine Niederschlagung eines Aufstandes und keine Präventivmaßnahme war, sondern ein lange vorbereiteter Völkermord. Es bestand einfach der Plan, die Türkei in einen homogenen Nationalstaat umzuwandeln. Und da stürten ethnische und religiöse Minderheiten. Die wurden dann als potenzielle Unruhestifter betrachtet. Und darum wurde, nachdem die Balkanprovinzen des Osmanischen Reiches, die ja überwiegend von Christen bewohnt waren, sich schon losgelöst haben, wurde der Plan geschmiedet, dass man die Minderheiten im Kernland eben ja los wird auf sehr blutige Art und Weise. Da wurde der Völkermord beschlossen.
Warum tauchen diese Informationen ausgerechnet im Vatikan auf? Hatte der Vatikan die Ereignisse auch vielleicht deswegen besonders im Auge, weil es sich um eine große christliche Gemeinschaft handelt und es letzten Endes ja auch religiös motiviert war, was da passierte 1915?
Ja, natürlich. Der Völkermord an den Armeniern war die größte und blutigste Christenverfolgung der Geschichte. Und darum war natürlich von Anfang an der Vatikan alarmiert, weil es eben um Christen ging, sogar um katholische Bischöfe und katholische Priester, die dort ermordet wurden. Und in dem Moment, wo klar wurde, wo bekannt wurde, in welchem Ausmaß denn die Geschehnisse dort stattgefunden haben, hat erstmal der apostolische Delegat in Konstantinopel alles Menschenmögliche versucht. Und im September 1915 hat dann der Heilige Vater, Papst Benedikt XV., mit einem Handschreiben den Sultan, das damalige Staatsoberhaupt der Türkei, um Gnade für die Armenier und die anderen verfolgten Christen gebeten. Der Erfolg war, dass der Brief 6 Wochen lang nicht übergeben werden konnte. 6 Wochen lang versuchte der apostolische Delegat vergeblich einen Termin beim Sultan zu bekommen, und dann waren die Deportationen schon abgeschlossen.
Die Türkei ordnet das Ganze ja immer gerne in den großen Zusammenhang des Ersten Weltkrieges ein, auch um das, was da passierte, nicht als Völkermord deklarieren zu müssen. Was genau haben diese Ereignisse damals in der Türkei, also im Osmanischen Reich, mit dem Ersten Weltkrieg zu tun?
Nun, der Erste Weltkrieg galt als Vorwand, dass man die geschmiedeten Pläne endlich durchführen konnte. Und das ist keine Hypothese von mir, das war die direkte Aussage von Talat Bey, dem türkischen Innenminister und Hauptverantwortlichen für den Völkermord an den deutschen Botschaftsmitarbeiter Nordmann, Konsul Nordmann. Die Aussage finden wir im Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin. Und es war ein geplanter Völkermord und man hat einfach nur die Situation, dass man eben mit der gesamten Außenwelt im Krieg stand, mit Ausnahme des deutschen und österreichischen Verbündeten, hat man als Vorwand genommen.
Sie haben gerade schon die deutsche Seite mit ins Spiel gebracht. Es wird viel diskutiert über eine deutsche Mitschuld. Das wird auch im Laufe der Sendung nochmal Thema sein, wenn es um die Frage geht, wie denn die deutsche Bundesregierung sich heute mit diesem Thema auseinandersetzt. Worin besteht diese Mitschuld oder kann man es tatsächlich eine deutsche Mitschuld nennen?
Definitiv. Einmal dienten deutsche Generäle auch im Generalstab des türkischen Heeres und es waren auch deutsche Offiziere direkt an der Niederschlagung und an dem Völkermord beteiligt. Im Übrigen trifft natürlich die Deutschen eine Schuld durch Wegschauen und Totschweigen der Ereignisse. Und Deutschland hat die historische Verantwortung, dass es dafür sorgt, dass der Völkermord auch anerkannt wird. Da darf man eben keine Rücksicht auf Ankara nehmen, wie es leider geschieht. Das war ja nicht mal an der Gedenkfeier im Petersdom die deutsche Botschafterin Frau Schawan vertreten. Und das ist einfach eine Schande, wie auch Frau Merkel erklärt hat. Es wäre eine bilaterale Angelegenheit zwischen Armenien und der Türkei. Im Gegenteil, Deutschland war von Anfang an informiert. Deutschland war mit der Türkei verbündet. Deutschland trifft eine Mitschuld und darum eine Mitverantwortung. Deutschland hätte die historische Aufgabe, zur Aufklärung des Völkermordes an den Armeniern beizutragen.
Glauben Sie, dass diese Mitschuld der Grund ist dafür, dass die deutsche Bundesregierung sich darum drückt, diese Ereignisse als Völkermord zu bezeichnen? Mittlerweile gibt es 22 Staaten, die es so benennen. Selbst der Papst, Sie haben es gerade schon angesprochen, hat das getan. Warum die deutsche Bundesregierung nicht?
Ja, sogar die Europäische Union, das Europäische Parlament. Aber bei Deutschland spielen natürlich zwei Faktoren eine Rolle. Einmal die Mitschuld und das andere Mal eben, man will nach wie vor die Regierung in Ankara, man will Herrn Erdogan nicht erzürnen. Und wir haben ja auch jede Menge türkische Mitbürger und da fürchtet vielleicht auch die Frau Merkel um Wählerstimmen. Ich kann es nicht beurteilen, was die Hauptmotive sind, aber man hat auf jeden Fall doch nach wie vor ein sehr enges Verhältnis zur Türkei und will den guten Kontakt nicht stören. Aber ich denke, Wahrheit steht immer über der Diplomatie und darum habe ich auch die offenen Worte des Heiligen Vaters als Sieg der Wahrheit über die Diplomatie bezeichnet. Da darf sich Deutschland nicht länger vor der Verantwortung drücken, gerade weil wir Deutschen ja diejenigen waren, die die furchtbarste Konsequenz aus dem Totschweigen des Völkermordes an den Armeniern gezogen haben, nämlich seine Wiederholung. Adolf Hitler hat vor dem Einmarsch in Polen den deutschen Generälen gesagt, sie können ruhig barbarisch vorgehen, unbarmherzig, erbarmungslos vorgehen, weil wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier? Und so legitimiert das Totschweigen eines Völkermordes den nächsten. Und man darf nicht wegschauen. Man darf auch heute, wo wieder Christen ermordet werden, in den gleichen Regionen, in Nordsyrien und im Nordirak, da darf man nicht wegschauen und zum Tagesgeschehen übergehen. Da muss man handeln, da muss man Verantwortung übernehmen, sonst macht man sich mitschuldig.
Also Verantwortung übernehmen und nicht wegschauen, das gilt nicht nur für den Völkermord vor 100 Jahren, sondern auch für die aktuellen Ereignisse. Das fordert der Historiker Michael Hesemann. Er hat auch ein Buch zum Thema geschrieben. Es heißt Völkermord an den Armeniern. Es ist gerade herausgekommen im Herbig Verlag und kostet 25 Euro. Und Ihnen, Herr Hesemann, danke ich recht herzlich für dieses Gespräch. Sie hören die Sendung Domradio weltweit. War das vor 100 Jahren ein Völkermord an den Armeniern oder nicht? Diese Frage, die hat gerade erst wieder neue Aktualität bekommen, denn vorletztes Wochenende, da benutzte Papst Franziskus dieses Wort und die Türkei, die hat sofort den vatikanischen Botschafter einberufen, denn dort weigert man sich bis heute, die Tötung von 1,5 Millionen Armenier einen Genozid zu nennen. Der Papst sagte aber in seiner Ansprache:
La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno.
Die Ansprache von Papst Franziskus war das vorletztes Wochenende. Er hat gesagt, wir hatten in diesem Jahrhundert drei große Tragödien. Die erste war das, was man allgemein den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts bezeichnet, der Völkermord an den Armeniern. Wie gesagt, die Türkei weigert sich bis heute beharrlich, die Taten von 1915 als Völkermord zu bezeichnen. Dr. Gerd Hankel ist Völkerrechtler und er arbeitet beim Hamburger Institut für Sozialforschung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hankel.
Ja, guten Tag.
Herr Hankel, 22 Staaten in Europa haben den Völkermord anerkannt, sogar das Europäische Parlament. Wie definiert man Völkermord?
Ja, es gibt seit Dezember 1948 die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Und diese Konvention ist seit Januar 1951 in Kraft, also verbindlich für die Staaten, die ihr beigetreten sind. Und heute gehört sie auch für die Staaten, die sie nicht ratifiziert haben oder die ihr nicht beigetreten sind, zum Völkergewohnheitsrecht und sogar zum zwingenden Völkerrecht. Das heißt, sie ist für alle Staaten zu beachten. Und in dieser Konvention gibt es eine Legaldefinition des Völkermords. Und danach besteht Völkermord in einer Handlung, in einer Tötungshandlung, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören.
Dann dürfte ja eigentlich heute außer Frage stehen, dass es sich damals um Völkermord gehandelt hat. Es gibt ja mittlerweile Belege dafür, dass das Ansinnen der Tötungen damals die Auslöschung des armenischen Volkes war, oder?
Ja, also wenn ich heute die Legaldefinition zugrunde lege, dürfte nicht der leiseste Zweifel daran bestehen, dass das, was 1915, 1916 im Osmanischen Reich geschehen ist, Völkermord war. Denn Völkermord in der Legaldefinition umfasst nicht nur Mord, also Tötungshandlung, sondern auch Vertreibung, die Auferlegung von Lebensbedingungen, die geeignet sind, die Gruppe in ihrer Existenz zu bedrohen, also auch die Vertreibungsaktion. Alles das kann man heute ohne größere Probleme unter die Legaldefinition von Völkermord fassen.
Nun weigert sich die Türkei beharrlich, diese Tötungen als solches anzuerkennen. Was wären denn eigentlich die juristischen Folgen, wenn die Türkei das jetzt plötzlich anerkennen würde? Also fürchtet die Türkei beispielsweise Reparationsforderungen?
Reparationsforderungen könnte man erheben, aber sie wären rechtlich nicht durchsetzbar. Wissen Sie, es gibt ja die Parallele zum Völkermord an den Herero und Nama oder sagen wir zu den Massakern. Heute sagt man auch mehrheitlich in der Wissenschaft, es war ein Völkermord, begangen vom kaiserlichen Deutschland in Deutsch-Südwestafrika.
Im heutigen Namibia.
Heute Namibia, genau, zwischen 1904 und 1908. Auch dort ist von den Herero und von den Nama mehrfach versucht worden, Deutschland zur Verantwortung zu ziehen, also Reparationsleistungen zu bekommen, bisher erfolglos. Die einzige Form der Reaktion, die es gibt, ist eine moralische oder politische Anerkennung des Unrechts und natürlich verbunden mit Geldleistungen, aber ohne Anerkennung einer darin begründeten Rechtspflicht. Und das wäre bei den Armeniern das Gleiche. Also ich sehe keine Möglichkeit einer international rechtlichen Durchsetzung, zum Beispiel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, Durchsetzung von Reparationen.
Warum erkennt die Türkei das dann nicht nach 100 Jahren an? Sie könnte ja auch ungeheuer an Achtung im Westen gewinnen.
Ja, ich bin ziemlich sicher, dass die Türkei das nicht macht, weil der Völkermord, den es als Begriff Genozid ja 1915, 16 noch gar nicht gab, damals sprach man ganz allgemein von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass also dieser Begriff des Völkermords, wie er heute benutzt wird, so ein Unwerturteil ausdrückt. Der Völkermord gilt als Crime of Crimes, als das schlimmste aller Verbrechen. Und wenn man ihn äußert, gibt es für andere Taten keinen Raum mehr. Und die Türkei sagt, ja, es ist Unrecht geschehen an den Armeniern, aber die Armenier haben damals eine Koalition mit Russland gebildet, um Krieg gegen uns zu führen. Und ich glaube, die Befürchtung auf türkischer Seite besteht darin, dass bei Verwendung des Genozidbegriffs für eigenes erfahrenes Unrecht, was es zweifellos auch gegeben hat, keinen Raum mehr bleibt.
Nun haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass es eigentlich keinen Zweifel an diesen Taten und an der Bezeichnung Völkermord gibt. Interessanterweise windet sich die deutsche Bundesregierung ja auch. Welche Konsequenzen hätte das für die Bundesregierung, wenn sie jetzt beispielsweise kommenden Freitag zu den Jahrgedenken diese Taten als Völkermord verurteilen würde?
Die Bundesregierung befürchtet ganz einfach diplomatische Verwicklungen, diplomatische Spannungen mit der Türkei. Das Deutsche Reich wusste damals über Beobachter vor Ort, über einen Johannes Lepsius, der Mitbegründer der Deutsch-Armenischen Gesellschaft 1914 war, war das Deutsche Reich bestens informiert über das, was im Osmanischen Reich geschah. Deutschland wusste damals, dass dort Massaker genozidalen Ausmaßes oder ein Genozid, dass er dort begangen wurde, das wusste man. Heute weiß man das auch, aber wie damals aus Rücksicht auf den Bündnispartner Osmanisches Reich, sagt man auch heute mit Rücksicht auf die Türkei, ja, wir möchten dieses Wort, wohlwissend, was es war, möchten wir nicht aussprechen, weil dann kommen jede Menge Ausflüchte, die alle darauf hinauslaufen, dass man die Beziehung zur Türkei nicht belasten möchte.
Aber nun haben Sie ja gerade selber gesagt, und darüber besteht ja einhellige Meinung auf wissenschaftlicher Ebene, dass es ein Völkermord war, auch nach juristischer Lesart. Ist es nicht Geschichtsklitterung?
Ja, dem kann ich ohne weiteres zustimmen. Es ist ein überaus merkwürdiger Akt eines Staates wie des deutschen Staates, der sich als völkerrechtsfreundlich, als menschenrechtsfördernd versteht, das auch zu Recht in vielerlei Hinsicht unter Beweis stellt, nun an einem Beispiel, wo es eklatant massivste Menschenrechtsverletzungen gegeben hat, an diesem Beispiel demonstriert, dass es doch eigentlich, wenn es hart auf hart kommt, gar nicht so ernst damit gemeint ist.
War es Völkermord oder nicht an den Armeniern im Jahr 1915? Darüber besteht heute kein Zweifel mehr. Das sagt der Völkerrechtler Dr. Gerd Hankel vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Mit ihm habe ich über die völkerrechtliche Frage rund um die Morde an den Armeniern im Ersten Weltkrieg gesprochen. Herzlichen Dank für das Gespräch. An diesem Freitag, da jährt sich der Beginn des Völkermordes an den Armeniern zum 100. Mal. Das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Und natürlich gibt es keine lebenden Zeitzeugen mehr. Aber einer, der das noch miterlebt hat, war Reverend Vatan Hatunian, der später dann in die USA gegangen ist und da in Massachusetts eine der ersten armenischen Kirchen gegründet hat. Und der es bis zum Schluss als seine wichtigste Aufgabe angesehen hat, von dem zu erzählen, was den Armeniern 1915 widerfahren ist.
We were in one of the churches with hundreds of Armenians hiding from the attacking Turks, as it were.
Wir waren in einer Kirche und versteckten uns mit hunderten anderen vor den Türken. Dann begannen die Soldaten, eine andere Kirche direkt in der Nähe zu umstellen. Da hatten rund 2000 Armenier Unterschlupf gefunden. Sie schütteten überall Kerosin hin und zündeten die Kirche an. Und jeder, der raus wollte, wurde getötet. Ich erinnere mich an eine Frau, die schreiend rausrannte. Sie wurde erschossen von den Türken.
Fatan Hatunian war einer der wenigen Überlebenden des Genozids. Mit einer Razzia gegen die armenische Elite begann in Konstantinopel am 24. April 1915 die Verfolgung und das Morden an dem armenischen Volk. Unter dem Vorwand einer angeblichen Verschwörung der Armenier gegen das Osmanische Reich setzte die Regierung der Jungtürken mit ungeheurer Grausamkeit ihre Vision eines rein muslimischen Staates in die Tat um.
We saw the church burning. We even heard the howling of the people.
Wir sahen die Kirche brennen, wir hörten sogar die Schmerzensschreie der Menschen. Und irgendwann brach das ganze brennende Gebäude in sich zusammen. Es gab viele christliche Kirchen damals in Marash und ich glaube, sie wurden alle niedergebrannt.
Millionen Armenier wurden damals innerhalb kürzester Zeit getötet. Eine Vernichtungsmaschinerie, befehligt von dem türkischen Führer Enver Pascha. Über die Höhe der Opferzahlen sind sich Historiker heute weitgehend einig. Und auch darüber, dass es sich um einen Völkermord handelte. Die Türkei hingegen leugnet dies bis zum heutigen Tag, spricht allenfalls von Gewalttaten im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg und von einer Umsiedlung der christlichen Minderheit. Für Krikor Manugian, der die Internetseite armenien.de betreibt, ist das eine maßlose Banalisierung.
Man hat den Frauen und Kindern, die übrig geblieben sind, eine kurze Frist von wenigen Tagen gegeben und hat gesagt, danach findet eine Deportation statt. Eine Deportation, wo sie ihr Hab und Gut, was sie am Leibe tragen können, mit sich nehmen konnten und dann in die Wüste geschickt worden sind. Nun möchte ich Sie mal bitten, sich bildlich vorzustellen, Sie haben ein Kind auf dem Rücken oder an dem Arm und haben ihr Hab und Gut. Machen Sie einmal einen kleinen Spaziergang von 2000 Kilometer durch die Wüste. Was soll das sein? Das ist keine Umsiedlungsaktion. Es ist ein systematischer Völkermord.
22 Staaten, darunter Frankreich und Belgien und sogar das Europäische Parlament, haben das Vorgehen der Türken gegen die Armenier 1915 offiziell als Völkermord verurteilt. Deutschland nicht. Die Bundesregierung vermeidet den Begriff. Und auch die eigene Rolle, die Deutschland damals als Bündnispartner der Türkei hatte, ist bisher nicht aufgearbeitet. Dabei ist kein anderes Land in das Schicksal der Armenier so verstrickt, sagt Krikor Manugian.
Das Deutsche Reich war federführend am Völkermord beteiligt, will ich sogar provozierend sagen. Sie haben alles minutiös dokumentiert. Es gab Depeschen von Militärbeobachtern. Die deutsche Reichsregierung war voll im Bilde. Man hat es billigend in Kauf genommen, dass die Armenier abgeschlachtet werden.
Doch damit nicht genug. Die Deutschen gewährten den Verantwortlichen des Völkermords Unterschlupf. Innenminister Talat lebte zum Beispiel einige Jahre unter falschem Namen in Berlin. Trotz der negativen Vorzeichen scheint sich jetzt in der Türkei einiges zu bewegen. In der Zivilgesellschaft ist der Genozid mittlerweile ein Thema. Auch der Film des deutschen Regisseurs Fatih Akin, The Cut, lief in türkischen Kinos. Zwar nur mit mäßigem Erfolg, aber immerhin, er war erlaubt. Ohnehin wird sich der Völkermord nicht ewig leugnen lassen. Das prophezeite schon vor Jahren einer der letzten Überlebenden, Fatan Hatunian.
So, I think that their denial will collapse within the next 10-15 years.
Ich glaube, diese Verneinung historischer Tatsachen wird sich nicht mehr lange halten lassen. Und es ist unsere Aufgabe, darauf immer und immer wieder hinzuweisen, zu mahnen und zu erinnern. Denn wenn wir die Vergangenheit vergessen, werden sich solche schrecklichen Ereignisse in der Gegenwart wiederholen.
Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Und am kommenden Freitag, da jährt sich der Jahrestag des Völkermordes an den Armeniern zum 100. Mal. Auch der Deutsche Bundestag, der will an dem Tag eine Gedenkstunde veranstalten. Und eigentlich war auch schon alles lange geplant, eine informelle Arbeitsgruppe mit Politikern aus allen vier Fraktionen hatte einen gemeinsamen Antrag geschrieben, wo sie die Ereignisse vor 100 Jahren als Völkermord bezeichneten. Doch dann ist dieser Antrag überarbeitet worden durch die Fraktionsspitzen und das Auswärtige Amt. Und mittlerweile ist dieser umstrittene Begriff wieder verschwunden oder sagen wir mal so modifiziert worden. Dietmar Nitan von der SPD ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und er hat an diesem Antragsentwurf mitgeschrieben. Guten Tag, Herr Nitan.
Guten Tag, grüße Sie.
Herr Nitan, mehr als 22 Länder, um genau zu sein, sprechen mittlerweile offiziell vom Völkermord an den Armeniern, auch das EU-Parlament und vor wenigen Tagen der Papst. Wäre es da nicht mal an der Zeit, dass auch Deutschland klare Worte findet?
Ja, das wäre an der Zeit. Nun ist es nicht so, dass es in Deutschland nicht schon klare Worte gibt. Aber ich glaube, jetzt ist es die Zeit nach 100 Jahren, dass es einen Beschluss des Bundestages gibt, in dem eben auch im Beschlusstext das Kind beim Namen genannt wird, nämlich, dass wir es hier mit einem Völkermord zu tun hatten.
Aber so ist es ja nun nicht. Es ist ja jetzt, die Begründung wird sozusagen übernommen, aber die Bundesregierung vermeidet es zu sagen, das war ein Völkermord. Heute steht noch in der Süddeutschen Zeitung, Herr Steinmeier wird zitiert und er sagt, man kann das, was damals geschehen ist, mit dem Begriff Völkermord bezeichnen. Die Gründe dafür könne er verstehen. Das ist ja ein Gewurstele, um diesen Begriff zu vermeiden, oder liege ich da falsch?
Also ich glaube, dass der Bundesaußenminister mit seinen Äußerungen nochmal deutlich gemacht hat, dass er persönlich auch keinen Zweifel daran hat. Aber das Entscheidende ist eben, dass ein Parlament nochmal andere Möglichkeiten hat, sich zu artikulieren als eine Regierung jedweder Couleur, die immer auch auf diplomatische Dinge Rücksicht nehmen muss. Und ich bin nach den Entwicklungen der letzten Tage optimistisch, dass wir es noch hinbekommen werden, dass auch im Antrag der Koalitionsfraktionen in entsprechend klarer Weise auf den Völkermord verwiesen wird. Ich warte mal die Beratungen ab, die wir noch in unseren Fraktionsgremien haben, aber mittlerweile bin ich da etwas optimistischer, dass der Antrag noch mal ein wenig modifiziert wird.
Aber die Tatsache an sich, dass es so lange braucht, diesen Begriff überhaupt offiziell zu benennen, sagt ja schon einiges aus. Und Sie haben gerade gesagt, die Regierung fürchtet diplomatische Verwicklungen. Aber mittlerweile sind sich ja fast alle Historiker einig darüber, dass es eben Völkermord war. Auch die Völkerrechtler sagen das. Ist das nicht schon fast Geschichtsklitterung?
Nein, also das würde ich nicht der Regierung unterstellen wollen, dass sie Geschichtsklitterung betreibt, sondern ich unterstelle auch denjenigen, die in offiziellen Verlautbarungen der Regierung nicht von Völkermord sprechen wollen, dass sie redliche Motive haben, nämlich dass sie in wichtigen außenpolitischen Fragen nicht provozieren wollen, dass es Verhärtungen auf türkischer Seite gibt, unter der dann wieder andere Prozesse und vielleicht auch real existierende Menschen zu leiden haben. Aber wenn ich das nochmal betonen darf, das Ansinnen von mir als Parlamentarier zusammen mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen ist es, einfach zu sagen, wir haben eine Regierung, die muss für sich entscheiden, was sie sagt oder nicht sagt offiziell, aber wir haben auch ein Parlament und es muss auch möglich sein, dass ein Parlament mal andere Nuancen setzt als die Regierung und ich finde, dass der Anlass 100 Jahre Völkermord an den Armeniern genauso ein Anlass wäre, dass das Parlament eben etwas anders die Dinge bezeichnet und ich hoffe, dass wir das am Ende auch hinbekommen.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie sind der Meinung, es war ein Völkermord und Sie sind damit nicht alleine. Im Gegenteil, es gibt viele Kollegen, auch bei der Union, die das so sehen. Warum werden Sie denn nicht gehört oder warum können Sie nicht noch lauter protestieren?
Naja, ich bin ja als Außenpolitiker auch ein bisschen damit geübt, dass man manchmal, um seine Ziele zu erreichen, auch diplomatisch sein muss. Ich glaube, wir kommen in der Sache nicht weiter, wenn sich jetzt Parlamentarier und Regierung gegenseitig bezichtigen, wer der Bessere ist oder wer an dieser Stelle fehlerhaft handelt, sondern am Ende müssen wir zu einer Entschließung im Parlament kommen, die ein deutliches Signal setzt, einmal gegenüber den Opfern, dass wir sie würdigen und das heißt für mich auch eben sagen, welchem Verbrechen sie zum Opfer gefallen sind und zum anderen auch an die Türkei und an Armenien, dass wir eben zeigen, wir wollen Versöhnung, aber die muss auf der historischen Grundlage stattfinden und daran wollen wir gemeinsam arbeiten und manchmal vielleicht auch mit verteilten Rollen Regierung und Parlament. Und nochmal, ich bin weiterhin guter Dinge, dass wir das am Ende, auch wenn es ein bisschen ein Schlingelfahrt war, auch möglicherweise hinbekommen.
Wie wollen Sie denn diesen Spagat schaffen? Sie sprechen gerade von der Entschließung. Wird es am Ende zwei Versionen geben? In der einen spricht die Regierung und benennt das Parlament die Dinge beim Namen? Oder wie soll das am Ende konkret aussehen?
Also das soll konkret so aussehen, dass es am Ende eine Entschließung des Parlaments gibt. Eine Regierung kann keine Entschließungen machen, das kann nur das Parlament. Eine Regierung kann natürlich offizielle Stellungnahmen abgeben. Aber jetzt reden wir über einen parlamentarischen Prozess. Und an diesem Prozess nehmen die Parlamentarier teil. Die müssen dafür Verantwortung übernehmen. Und diesen Prozess, den wollen wir jetzt gemeinsam so gestalten, dass am Ende trotz aller Umwege und Sackgassen, die es vielleicht jetzt gegeben hat, noch zu einem guten Beschluss kommt. Und das ist jetzt der Schwerpunkt, an dem wir auch fraktionsübergreifend arbeiten.
Wie sieht es denn eigentlich aus? Ich glaube, armenische Vertreter hätten sich auch gewünscht, dass am Freitag offizielle Regierungsvertreter vor Ort sind bei den Gedenkfeierlichkeiten. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Wird sich da jemand blicken lassen?
Also die Bundesregierung wird durch den Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, vertreten sein. Und wer Michael Roth kennt, weiß, dass das ein Kollege ist im Parlament, der sich seit vielen, vielen Jahren schon als Parlamentarier dafür einsetzt, dass mit solchen Dingen wie Völkermorden, geschichtlichen Bewusstsein offensiv und offen umgegangen wird. Deshalb hat die Bundesregierung aus meiner Sicht, was die Person angeht, einen sehr würdigen Vertreter dorthin entsandt.
Und was wird im Bundestag passieren am Freitag?
Naja, jetzt verlangen Sie von mir hellseherische Fähigkeiten. Also ich gehe erstmal davon aus, dass wir am Freitag eine würdige Debatte finden werden. Ich glaube, alle Rednerinnen und Redner, wo sie auch in Nuancen vielleicht unterschiedliche Einschätzungen haben, werden erstmal als erstes den Schwerpunkt darauf legen, dass wir der Opfer gedenken. Darauf kommt es erstmal an. Und zum anderen ist es so, dass wir ja am Freitag die eingebrachten 3 Anträge noch nicht beschließen werden. Das heißt, die werden in die Ausschüsse überwiesen, sodass wir auch nochmal in den Ausschüssen die Anträge von Linkspartei, Grünen und der Koalitionsfraktion diskutieren, gegeneinander abwiegen können. Und wer sagt denn nicht, dass es am Ende vielleicht doch zu einer einvernehmlichen Empfehlung kommt im Auswärtigen Ausschuss, wie wir mit den Anträgen umgehen? Das wird dann nach dem 24. April sein, aber trotzdem immer noch ein wichtiger Prozess.
Dann werden wir das auf jeden Fall weiter beobachten. Dietmar Niethan war das von der SPD. Er ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und er plädiert dafür, dass die Bundesregierung endlich den Völkermord an den Armeniern anerkennen sollte. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Domradio, die Sendung weltweit, und wir sprechen heute über die größte Christenverfolgung der Geschichte. So hat es einer unserer Interviewpartner soeben schon benannt, der Völkermord an den Armeniern. Denn es waren vor allen Dingen religiös motivierte Vertreibungen und Massaker, die die Türken da vor 100 Jahren anrichteten. Und deswegen wollen wir jetzt hier mal auf das armenische Volk schauen. Das Zentrum der armenisch-apostolischen Kirche ist Etschmiadzin, und dort in der Kathedrale, da versammeln sich jeden Sonntag zahlreiche Gläubige und feiern ihre ganz eigene Liturgie, die von ganz besonderen Gesängen geprägt ist. Und dort in Etschmiadzin, da stehen auch weitere wichtige Kirchen, die von den Heiligen und von der Baugeschichte des Landes erzählen, die schon ganz früh begann, und Stefan Quielitz war für uns da.
Es ist Sonntagvormittag. Das Geläut der Kathedrale von Etschmiadzin ruft zum großen Gottesdienst. Das Zentrum der armenischen Kirche ist in einen großen Park eingebettet. Von weit her kommen die Gläubigen. Die Kirche ist übervoll. Opferkerzen werden entzündet. Vorne sind unzählige Priester versammelt. Ein Chor aus Männer und Frauen gestaltet die Liturgie. Wenige hundert Meter entfernt, 2 Stunden zuvor, die sonntägliche Morgenandacht in einer weiteren bedeutenden Kirche. 2 Priester stehen am Ambo, singen und beten die Andacht in ihren prachtvollen Gewändern, aber nur wenige Gläubige sind anwesend, die meisten kommen erst später zu den großen Gottesdiensten. Diese Kirche hier ist der heiligen Ripsimi geweiht. Durch einen kleinen Garten führt der Weg hinauf. Früh um 618 wurde die Kirche gebaut und ist bereits eine architektonische Meisterleistung armenischer Baukunst. Ein Prototyp des Kirchbaus mit kreuzförmigem Grundriss und einer hohen Kuppel über der Mitte.
Bei dieser Kirche ist die Kuppel besonders extrem groß. Bei Kreuzkuppelbauten war es immer die Bestrebung wichtig, am wichtigsten, die Bedeutung der Kuppel zu unterstreichen, denn die Kuppel ein Symbol des himmlischen Bereichs ist. Und das ruht auf einem Kuppelquadrat. Und das Kuppelquadrat ist das Symbol der Welt. Ja?
Erzählt die Führerin Sovinash. Im Innern ist die Kirche mit ihren Konchen, Nischen und kleinen Kammern auffallend schlicht wie fast alle armenischen Kirchen, geprägt vom meist dunklen Stein. Licht fällt nur von oben herein und fast alle Wände sind frei von Bildern und Skulpturen.
Denn die Kirchen werden als Häuser unseres Herrn, als Jesus Christus betrachtet und sie sollen auch so einfach sein, wie sein Leben war. Außerdem soll nichts in der Kirche die Aufmerksamkeit des Menschen lenken, damit seine Gebete besser in den Himmel kommen können.
Nach Osten, in der erhöhten Apsis, auch Bema genannt, steht der Altar, davor ein hoher Vorhang. Eine besondere Eigenart der armenischen Liturgie, zur Gabenbereitung und zur Wandlung wird der Vorhang geschlossen, die Priester sind dann nicht sichtbar. Die heilige Ripseme, die hier in der Krypta ruht, kam Ende des 3. Jahrhunderts als christliche Ordensfrau ins Land, auf der Flucht vor den Schergen des römischen Kaisers Diokletians. Schön war sie und der armenische König Tiridates III. Begehrte sie, doch sie blieb standhaft. Und der wütende König, der bald das Christentum zur Staatsreligion erheben sollte, ließ sie und 35 weitere Nonnen ermorden. Unter den ermordeten Nonnen ist auch die geistige Lehrerin der Ripseme, die heilige Gayani. Auch ihr ist hier im zentralen Ort der armenisch-apostolischen Kirche, einen knappen Kilometer entfernt, ein Kloster geweiht. Eingebettet in Friedhof und Klostergarten geht es hier ursprünglicher, volkstümlicher zu als in der Kathedrale. Im Gottesdienst singt ein Kinderchor, so manche halten sich draußen vor dem Portal auf. Ein Priester in seinem dunklen Ornat und der weiten Kapuze eilt vor der Kirche immer wieder zu einem kleinen steinernen Altar. Mit einem silbernen Kreuz in der Hand segnet er Speisesalz, das die Gläubigen mitbringen. Ein uralter Ritus. Und manche haben sogar Federvieh dabei, das später geschlachtet wird.
Aber das hat nicht mit heidnischen Tieropfer was zu tun, sondern das ist diese Armenfutter. Das Essen soll verteilt werden. Ja?
In der Hauptkirche von Etschmiadzin sind inzwischen Priester nach draußen geeilt, bilden ein Spalier. Eine Stunde des Gottesdienstes ist vorbei, jetzt kommt der Katholikos, das Oberhaupt der armenischen Kirche, würdevoll durch das Tor seines gegenüberliegenden Amtssitzes. Er segnet die Menschen. Die Kathedrale von Etschmiadzin ist eine besondere Kirche. Mehrmals zerstört und wieder aufgebaut, stammt ihre heutige Form aus dem 18. Jahrhundert. Damals herrschte im Land eine Dynastie aus dem Iran. Sie ließ die Kirche mit orientalischen Ornamenten bunt ausmalen. In der Mitte allerdings steht ein kleiner, uralter Altar. Genau hier soll Jesus Grigor dem Erleuchteten, dem ersten Katholikos der armenischen Kirche, mit einem feurigen Hammer angewiesen haben, diese Kirche als erstes christliches Gotteshaus in Armenien zu bauen. Der heilige Grigor ließ auch über den Gräbern der heiligen Ripseme und Gayane erste Kirchen errichten und machte so Etschmiadzin zum Zentrum der armenischen Kirche, das es seit dem 15. Jahrhundert ohne Unterbrechung geblieben ist. Die armenisch-apostolische Kirche erscheint heute gerade hier wieder sehr lebendig. Doch zu Sowjetzeiten gab es kaum Priester und Gottesdienste. Erst nach 1945 wurde das Religionsverbot etwas gelockert. Der Mangel an Priestern, Mönchen, Religionslehrern ist heute noch immer zu spüren, auch weil so manch neu ausgebildeter Priester lieber ins Ausland, in die Diaspora geht, um dort armenische Gemeinden zu betreuen. Der Glaube der Armenier hier im Lande aber ist tief. Christliche Grundgebote werden wie selbstverständlich gelebt.
Die Armenier sind Christen in ihren Herzen. Ja? Sie haben immer in schwierigen Situationen gewohnt, aber sie sind immer bereit, dem Gegenüber oder dem Nachbar zu helfen. Ja? Das letzte Stück des Brotes zu geben, sie sind bereit, das zu teilen.
Stefan Quielitz berichtete über das Zentrum der armenisch-apostolischen Kirche in Etschmiadzin. Und gleich haben wir einen Vertreter der armenischen Gemeinde hier bei uns im Studio. Und mit ihm werden wir besprechen, wie denn die armenische Gemeinde den Jahrestag des Völkermordes am Freitag begehen wird. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit, und der Völkermord an den Armeniern vor 100 Jahren ist heute hier bei uns das Thema. Und dazu habe ich jetzt Besuch im Studio bekommen. Ilias Uya ist zu mir gekommen, er ist Mitglied der armenischen Gemeinde hier in Köln. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Herr Uya, die Kölner armenische Gemeinde ist eine der größten in Deutschland. Vielleicht vorab für alle die, die es nicht wissen. Armenische Gemeinde, die armenisch-orthodoxen, wo ist da der Unterschied zu anderen christlichen Konfessionen?
Ja, die armenische Kirche gehört zur Familie der Altorientalen. Theologisch gesehen ist das Konzil von Chalcedon der Punkt gewesen, als die Armenier die Beschlüsse abgelehnt haben. Als Altorientalen ist die armenische Kirche eines der ältesten Kirchen. Die Aposteln Thaddäus und Bartholomäus haben das Christentum nach Armenien gebracht. Und 301 nach Christus ist das Christentum zur Staatsreligion in Armenien erklärt worden. Und wir sind somit das älteste christliche Land auf der Welt.
Wir widmen ja diese Sendung den Massakern an der armenischen Bevölkerung im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkrieges. Inwieweit sind denn diese Geschehnisse von damals noch im Bewusstsein der Menschen zu spüren? Also welche Rolle spielt das bei Ihnen in der Gemeinde heute noch?
Also ich würde sagen, in der gesamten armenischen Community, egal ob es jetzt in Deutschland ist oder weltweit, ist der Genozid von 1915 an unseren Urahnen wie ein unsichtbares Band, das uns alle verbindet. Ich möchte meinen, es gibt keine Familie, die keine direkten Erfahrungen damit hat oder keine Opfer zu beklagen hat. Und deswegen ist das noch 100 Jahre heute immer noch präsent, sowohl in den Familiengeschichten, aber auch in den Erinnerungen.
Wie ist das bei Ihnen persönlich? Haben Sie Verwandte, die damals getötet wurden oder entkommen konnten? Wie ist sozusagen Ihr persönlicher Bezug zu den Ereignissen von 1915?
Ja, der Bezug von 1915 ist aufgrund meiner Großeltern da. Meine Großeltern sind die Kinder von Überlebenden des Völkermords. Von der Familie meines Großvaters haben von ca. 50 Leuten nur 3 Seelen überlebt. Also der Vater meines Opas und die 2 Tanten, die haben die Vernichtung wie durch ein Wunder überlebt. Und die Geschichten, die sie den eigenen Kindern erzählt haben, sind dann von den Großeltern auf uns übergegangen und ist es von unseren Großeltern an uns erzählt worden. Von meiner Oma beispielsweise ist die Mutter mit 3-4 Jahren von Kurden geraubt worden und lange Zeit in einem kurdischen Dorf festgehalten worden. Und erst mit 13, 14 Jahren von der Familie wieder, konnte sie wie durch einen Zufall halt wieder zurück zu ihrer Familie gelangen.
Also ein Schicksal, das stellvertretend für viele Millionen Schicksale steht. Im Armenischen sagt man dazu Aret, das heißt übersetzt Katastrophe. Erleben Sie Taten tatsächlich auch heute noch eher als Katastrophe, denn als Verbrechen, was es ja auch war?
Es ist ein Verbrechen, aber es ist auch eine Katastrophe gewesen, weil Sie müssen sich vorstellen, die Armenier haben über 3000 Jahre auf dem Gebiet, wo der Völkermord stattgefunden hat, gelebt. Das älteste Zeugnis ist ja aus der Bibel, Noah ist am Berg Ararat, dem heiligen Berg der Armenier, gelandet. Und einige behaupten ja noch, es wird ja gesagt, dass die Armenier die Enkel von Noah sind. Und die Katastrophe deswegen, weil eine gesamte Kultur ausgelöscht worden ist. Die Schulen, die Kirchen, die Sakralgebäude, das alles ist vernichtet worden. Die Sprache und Kultur und Religion sollte ausgemerzt werden. Und deswegen ist das eine große Katastrophe für ein kleines Volk.
Die Ausrottung ist zum Glück, muss man sagen, nicht gelungen. Es gibt viele armenische Gemeinden. Sie sind einer ihrer Vertreter. Wie werden Sie den 24. April, also den kommenden Freitag, der ja der 100. Jahrestag dieses Verbrechens ist, wie werden Sie den begehen in der armenischen Gemeinde?
Ich werde persönlich am 24. April im Deutschen Bundestag sein. Dort findet die Plenardebatte statt. Am Vorabend des Völkermordes, am 23., findet im Berliner Dom ein Gedenkgottesdienst statt. Der wird von unserer Kirche, der armenischen Diözese, organisiert mit der EKD und der katholischen Kirche zusammen. Nach dem Gottesdienst hat der Bundespräsident erklären lassen, dass er noch eine Ansprache halten wird. Und wir hoffen, dass er die Umstände, die seinerzeit vorherrschten, als Völkermord auch bezeichnen wird. Und anschließend gibt es einen Lichterzug vom Berliner Dom hin zum Brandenburger Tor von der armenischen Jugend organisiert. Und dort werden wir in den 24. April hineingedenken.
Sie haben es gerade schon angesprochen, auch Sie werden gespannt warten, ob Bundespräsident Gauck das Wort Völkermord in den Mund nimmt. Das war heute schon ein Thema hier bei uns in der Sendung. Und über dieses Ringen um Worte werden wir gleich auch nochmal sprechen, hier in Domradio weltweit mit Ilias Uya von der armenischen Gemeinde. Unser Thema ist heute der Völkermord an den Armeniern vor 100 Jahren. Und bei uns im Studio ist Ilias Uya von der armenischen Gemeinde hier in Köln. Gerade hat er uns schon davon berichtet, wie sehr die Massaker aus den Jahren 1915 bis 1918 noch im Bewusstsein der Menschen verankert sind. Ob man die Taten allerdings als Völkermord anerkennen sollte, darüber gibt es immer noch Streit, zumindest in der Türkei. Die weigern sich nämlich beharrlich, das alles als Völkermord anzuerkennen. Herr Uya, vergangene Woche oder am Wochenende vor 2 Wochen, da hat der Papst von einem Völkermord gesprochen. Er hat dieses Wort in den Mund genommen, das hat auch direkt zu diplomatischen Verwicklungen geführt. War das für Sie eine Art Genugtuung?
Also es war sehr wichtig. Ich bin dem Papst, dem Heiligen Vater sehr dankbar, dass er nicht herumlaviert hat, sondern offen und frank und frei vom Völkermord an den Armeniern gesprochen hat. Und das ist ein Zeichen des Mitgefühls, der Barmherzigkeit, aber auch der Solidarität des Heiligen Vaters gewesen. Und deswegen bin ich ihm dafür sehr dankbar.
Was glauben Sie oder was ist aus Ihrer Überlegung heraus der Grund, warum sich die Türkei nach wie vor weigert? Wir hatten soeben schon ein Interview mit einem Völkerrechtler, der sagte, also Reparationsforderungen sind gar nicht zu befürchten. Ist es überhaupt das, was Sie anstreben würden, oder warum ist das für Sie so wichtig, dass der Völkermord anerkannt wird?
Also die Anerkennung des Völkermordes ist deswegen so wichtig, weil sie geleugnet wird. Wir haben kein Problem hier überhaupt vom Völkermord in Kambodscha, in Ruanda oder in Darfur zu sprechen, aber ein Ereignis, was 100 Jahre zurückliegt, der Völkermord an den Armeniern, wird seit fast 100 Jahren aktiv durch die türkische Gesellschaft und durch sämtliche Regierungen der Republik Türkei geleugnet. Und deswegen bedarf es einer politischen Antwort, und die kann nur Anerkennung heißen. Und deswegen sind wir sehr daran, oder ist es unser Ziel, halt eine politische Anerkennung gegen die Leugnung zu erreichen.
Warum glauben Sie denn, weigert sich die Türkei da so beharrlich? Was mögen da möglicherweise die Hintergründe sein?
Ja, dazu muss man gucken, wie der Umstand der Gründung der Republik Türkei ist. Und zwar ist die Türkei ja der Rechtsnachfolger oder der Nachfolger des Osmanischen Reiches. Und die Politik, die Jungtürken, also die Initiatoren des Völkermordes, betrieben haben, ist ja mit anderen Mitteln dann in der Republik Türkei weiter fortgesetzt worden. Armenier zu sein, ist ein Sicherheitsrisiko gewesen. Ich habe Verwandte dort und die werden schief angeguckt, wenn sie sich zu ihrer Identität, zu ihrer Sprache und Kultur und ihrem Dasein eigentlich bekennen.
Bis heute?
Bis heute, aktuell, immer noch. Also das ist keine Sache, die aus den 50er, 60er Jahren herrührt, sondern heute immer noch tagtägliches Thema in der Türkei. Und seit der Republiksgründung hat sich in der Türkei kein Prozess der Aufarbeitung des Völkermords an den Armeniern in Gang gesetzt. Und die Türkei beruft sich auch noch auf die Mörder, die seinerzeit verantwortlich waren, die Armenier vernichtet zu haben. Talat Pascha beispielsweise oder Enver Pascha werden als Helden heute noch in der Türkei gefeiert. Der Schlächter Kemal Bey aus Borslian beispielsweise wird heute als Nationalheld gefeiert. Derjenige, der 1919 in Istanbul öffentlich erhängt worden ist, weil er die Armenier massakriert hat, wird in der heutigen Republik Türkei als Nationalheld gefeiert. Und das macht es natürlich für die Politik schwierig, sich mit dem Völkermord auseinanderzusetzen.
Weil es ein ganzes Selbstverständnis in Frage stellen würde. Wie leben denn, Sie haben gerade schon gesagt, Ihre armenischen Verwandten vermeiden es, offen zu sagen, dass sie Armenier sind. Wie leben denn Armenier in der Türkei heute? Sind sie benachteiligt strukturell? Werden sie diskriminiert? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich muss sagen, meine Familie aus Istanbul, also wir haben früher auch in Anatolien gewohnt, gelebt. Mittlerweile lebt dort keiner mehr aus meiner Familie. Alle sind nach Istanbul gezogen. Und meine Familie gehört eigentlich zu denjenigen, die offen ansprechen, dass sie Armenier sind und kein Problem damit haben. Das führt natürlich dazu, dass beispielsweise meine Cousine ausgewandert ist, weil sie keine wissenschaftliche Zukunft in der Türkei gesehen hat. Sie ist jetzt, sie hat in der Türkei promoviert und ist jetzt Professorin beispielsweise in den USA, weil sie selber für sich keine Zukunft mit dieser Identität in der Türkei gesehen hat. Und es gibt eine Stigmatisierung. Beispielsweise werden Armenier in Personalausweisen mit einer Kennziffer belegt. Das gilt nicht nur für uns Armenier, sondern auch für die aramäischen Christen und auch für die Griechen. Sie müssen sich mal vorstellen, mein Onkel lebt heute in der Türkei, ist dort geboren, ist zur Schule gegangen, hat seinen Militärdienst abgeleistet, ist Zahnarzt und lebt sein Leben lang in der Türkei. Und er hat als türkischer Staatsbürger eine Kennziffer, die ihn als Armenier ausweist.
Das weckt ungute Erinnerungen auch an die deutsche Geschichte. Nun ist es so, dass auch die deutsche Bundesregierung sich ein wenig windet und den Begriff Völkermord nicht in den Mund nimmt. Im Moment gibt es große Diskussionen darüber, was am Freitag im Bundestag da debattiert wird und welchen Antrag es am Ende geben wird. Wie empfinden Sie das, dass auch Deutschland da keine klare Haltung findet offensichtlich?
Beschämend. Mit einem Wort einfach nur. Also das sage ich jetzt nicht als aktiver Mensch aus der armenischen Gemeinde, sondern das sage ich Ihnen als deutscher Staatsbürger. Ich finde es beschämend, dass hier ein Trauerspiel aufgezogen wird, dass man die eigenen Werte, die Errungenschaften, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg erarbeitet haben in dieser Gesellschaft, dass man sagt, Schuld muss eingestanden werden, damit ein Aussöhnungsprozess beginnen kann. Und wir müssen uns der Verantwortung bewusst werden. Und dass man diese Errungenschaften und diese Werte einfach in Bezug auf den Völkermord an den Armeniern so missachtet, ist einfach nur beschämend.
Das sagt Ilyas Uya von der armenischen Gemeinde hier bei uns in Köln. Er hat uns heute besucht und hat über die Erinnerungen und seine Einschätzungen gesprochen anlässlich des 100. Jahrestages am Völkermord der Armenier. Ihnen, Herr Uya, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Vielen Dank.
Und damit geht Domradio die Sendung weltweit zu Ende. Nachhören und nachlesen, es gibt also auch noch weitere Informationen, alles bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Ich bin Ina Rotscheid, ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch eine gute Woche.